SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Der Journalist Olaf Steenfahrt ist bei uns. Hallo und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wie geht's Ihnen?
Gut, ich glaube, ich habe ein bisschen schief gelegen heute Nacht und irgendwie die Schulter verspannt. Aber dann dachte ich mir, das trifft sich gut, weil bei der ARD gibt es bestimmt einen Massagesitz. Aber ich wurde leider enttäuscht.
Allerdings mussten wir Sie da enttäuschen. Sie müssen auf einem gewöhnlichen Bürostuhl hier Platz nehmen, genau wie ich. Trotzdem schön, dass Sie es geschafft haben. Sie sind Journalist vom Beruf, das haben Sie auch gelernt. Die Schlagzeilen, die Vorwürfe gegen die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die haben uns jetzt hier zusammengebracht, die da aus Berlin kommen vom RBB. Was machen die mit Ihnen persönlich?
Also ich kann nicht behaupten, dass es mich so richtig überrascht hat, dass es irgendwann mal so einen Zeitpunkt gibt, wo das System insgesamt plötzlich in Frage steht, war eigentlich klar. Die Frage ist nur, was ist das dann für ein Zeitpunkt und worum geht es gerade? Und ansonsten die Reaktionen selbst überraschen mich eigentlich auch nicht. Ich glaube, die Frage ist jetzt, wie geht's weiter?
Man muss ja dazu sagen, weil ich will gleich von Anfang an mal einordnen, warum wir Sie heute Vormittag hier zu Gast haben. Sie haben ja selbst lange für die ARD gearbeitet, aber jetzt habe ich gerade gehört, Sie waren vor 30 Jahren zum letzten Mal im Radiostudio. Wie kommt das denn?
Also ich habe das, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt, also volontiert, übrigens fast zur gleichen Zeit damals beim Norddeutschen Rundfunk wie Patricia Schlesinger und habe in verschiedensten Funktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, journalistisch, aber wie es dann manchmal, ja muss man vielleicht sagen, leider so kommt, dann irgendwann auch das Mikrofon eingetauscht gegen den Schreibtisch, bin in so verschiedenen administrativen Verwaltungsrollen gelandet. Das war dann
in der
eigentlich
ARD auch?
Beim ZDF.
Mhm. Also beim Öffentlich-Rechtlichen.
Genau. Und das war dann so mein Berührungspunkt eigentlich mit dem gesamten Thema Medienpolitik, auch ausländische Medienentwicklungszusammenarbeit. Ja, und von da an ging es dann weiter und auch immer weiter weg von ARD und ZDF.
Genau. Sie sind dann irgendwann ganz weg und haben sich dann der Arbeit in Organisationen zugewandt. Wann war das ungefähr?
Das war so in den Nullerjahren ging das los. Also zunächst mit der EBU. Das ist ja so die Dachorganisation der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa. Und dann bin ich mit einigen Stationen dazwischen bei Reporter ohne Grenzen gelandet. Also beschäftige mich eigentlich überwiegend mit dem Thema Pressefreiheit.
Also am Schreibtisch sitzen Sie nach wie vor. Also es war wohl dann nicht der Schreibtisch, der Sie bei ARD und ZDF dann dazu bewogen hat, dort wegzugehen. Welchen Grund gab es?
Also es war, glaube ich, das Interesse vor allen Dingen an der aufkommenden Digitalisierung und Digitalpolitik, die ja jede Facette eigentlich unseres Berufes auch irgendwie bestimmt. Und ich mich gefragt habe, wo kann ich am meisten davon mitbekommen? Und das war vielleicht nicht der Redakteursjob, sondern eher das, was ich dann tatsächlich gemacht habe.
Mhm. Sie haben sich dann auch so ein bisschen spezialisiert. Genau, wir haben gerade gesprochen, Reporter ohne Grenzen. Jetzt sind Sie als Sprecher der Initiative Unsere Medien unterwegs. Was genau machen Sie da?
Also die Idee war ja, dass wir immer sehen konnten, dass die Gegner des öffentlich-rechtlichen Systems sehr laut vernehmbar waren und sind, natürlich gerade dieser Tage. Das auch sicher getrieben von zum Beispiel Verleger und anderen kommerziellen Interessen gepusht. Und die vielen, vielen eigentlich Verteidiger und Freunde des öffentlich-rechtlichen Systems, vielleicht auch sogar die schweigende Mehrheit, eigentlich keinen richtigen Kristallisationspunkt hat. Und das war so die Grundidee. Es gab noch einen Anlass letztes Jahr, das war die Änderung des Medienstaatsvertrages. Klingt furchtbar technisch, aber im Endeffekt ging es eigentlich darum, zu überlegen und auch gesetzlich festzuschreiben, was ist eigentlich der Auftrag von ARD und ZDF, was soll das Ganze? Mhm. Und da haben wir uns, muss man sagen, leider vergeblich dafür eingesetzt, dass eben auch öffentlich zu diskutieren und nicht nur, ich sag mal, durch die kalte Küche in den Staatskanzleien durchzurocken, wie es dann tatsächlich geschehen ist. Und auch das ist, glaube ich, ein Vorgang, der uns jetzt gemeinsam auf die Füße fällt.
Lassen Sie uns doch mal im Einzelnen darauf eingehen, Herr Steenfahrt, um was es hier eigentlich konkret geht. Also da ist ja zum einen ein teurer Umbau einer Chefetage, so eine Luxussanierung. Was hat es damit auf sich?
Also erstmal ist teuer ja immer relativ. Man muss sich fragen, was wurde da gemacht, warum wurde das gemacht und vielleicht auch vergleichen mit, was sonst sowas kostet. Und ich glaube, das fällt Ihnen, mir und jedem anderen im Moment sehr, sehr schwer, das zu beurteilen. Was man halt, und da bin ich ja auch nicht weiter als jeder andere Bürgerinnen und Bürger angesichts der Berichterstattung gelesen habe, ist, dass es da zum Beispiel so Sachen gibt wie Mobiliar. Und ja auch Bilder davon, da hat, glaube ich, jeder sofort gedacht, naja, das ist jetzt nicht super protzig, so, das geht in Ordnung wahrscheinlich. Mhm. aber das italienische Luxusparkett, das ist dann irgendwie wahrscheinlich als Einzelposten auch nicht problematisch, aber die Tatsache, sowas einfach zu machen und sich gegen das Votum der Beschaffung und der Einkaufsabteilung hinwegzusetzen, das auszuschreiben, das ist dann so ein Punkt, wo man einfach merkt, die Haltung dahinter ist nicht okay.
Also gar nicht mal die Sache an sich, sondern die Geisteshaltung dahinter. Dann geht es um eine Gehaltserhöhung. 16% hat sich die Ex-Intendantin ihr Gehalt selbst erhöht. Ist das ein Problem?
Auch da geht es wahrscheinlich weniger um die Summe an sich. Das kann man viel oder wenig finden. Also wenn man sich anguckt, was so ein Geschäftsführer einer von Stadtwerken einer normalen, mittelgroßen deutschen Stadt verdient, das ist wahrscheinlich sogar mehr. Die Frage ist halt, wie kommt so ein Gehalt zustande? Wie kommen Zulagen zustande? Wer genehmigt die? Und wenn das dann noch in eine Zeit fällt, wo gerade weiträumig in den Sendern und speziell auch beim RBB Leute entlassen und Gehälter gekürzt werden und nur noch befristet eingestellt wird, dann ist das natürlich schon eine ziemliche Taktlosigkeit, glaube ich.
Also auch hier die Frage der Verhältnismäßigkeit. Gerade beim RBB tatsächlich haben die freien Mitarbeitenden mehrere Sparrunden durchgemacht. Eine Intendantin, die 303.000 Euro verdient, damit ist sie in der ARD ja nur im Mittelfeld. Da stellt man sich schon die Frage, muss das sein? Muss die so viel verdienen?
Wie gesagt, das ist eine Frage, womit man das vergleicht. Das sind ja auch relativ große Unternehmen. Die Verantwortung ist auch nicht ohne. Also ich würde die Gehaltshöhe erstmal jetzt nicht hinterfragen. Ich glaube, dann landet man relativ schnell auch bei Geschmacksfragen. Der Punkt ist ja eher, und ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt dann, über den jetzt wahrscheinlich hoffentlich, hoffe ich zumindest, diskutiert wird, das Thema Aufsicht und Kontrolle. Wer legt das eigentlich fest und mit wer verhandelt da mit wem? Und das war hier ja offenbar auch ein Hauptkritikpunkt, dass hier zwischen der Unternehmensleitung, der Person von Patricia Schlesinger und der Aufsicht in Form des Verwaltungsrates, das quasi, genau, so unterm Tisch irgendwie klargezogen wurde. Und da, glaube ich, müsste die Kritik sich eigentlich dran festmachen.
Und zwar nicht nur in Bezug auf das Gehalt. Da wurde eher eine gewisse Maßlosigkeit, wie wir es gerade schon gesagt haben, vorgeworfen, sondern es geht auch um undurchsichtige, lukrative Beraterverträge im Zusammenhang mit der Messe Berlin, die besagter Verwaltungsratschef vom RBB auch noch parallel verantwortet. Da hat sie ihrem Mann, der übrigens auch Journalist ist, gute Berater angeblich zugeschustert. Da wird es jetzt langsam schwierig. Da geht es nämlich dann um Untreue, da geht es um Vorteilsnahme. Das Abendessen, das ist ja auch noch viel diskutiert worden, ein sehr pompöses Abendessen mit sogenannten Multiplikatoren, die das dann auf Senderkosten abgerechnet wurde. Das ist dann der nächste Vorwurf. In der Summe ist das dann schon ganz schön schwerwiegend.
Genau, das ist es eben, dass sich dadurch einfach ein Bild zeichnet einer Person und einer Amtsführung, die eben so gar nicht geht und Kritik auslöst. Gerade wenn man das zusammenrechnet und sagt, bei der Gehaltshöhe, wenn man dann Leute zu sich nach Hause einlädt und selbst wenn es auch vielleicht zum Teil einen dienstlichen Charakter hat, kann man das vielleicht auch einfach schlicht selbst bezahlen und auf gar nicht erst auf die Idee zu kommen, finde ich schon interessant, vielleicht auch deswegen, weil jeder, der irgendwann mal in öffentlich-rechtlichen Sendern war, weiß ja, dass die Kultur, eigentlich die Unternehmenskultur, ist eigentlich ja geprägt von absoluter Vorsicht. Also gerade im mittleren Management versucht ja jeder, sich tausendmal abzusichern und alles irgendwie ganz besonders korrekt zu tun. Und wer es ganz nach oben schafft, der tut das ja auch deswegen, weil er eigentlich diese Kultur, dieser Risikoabneigung eigentlich verinnerlicht hat. Und deswegen ist es, glaube ich, für viele doppelt überraschend, dann plötzlich das genaue Gegenteil zu sehen.
Herr Steenfahrt, wie groß ist der Schaden, der für den RBB, aber natürlich auch für die ganze ARD jetzt entstanden ist?
Also ich glaube, der Schaden ist massiv. Das bezweifelt auch keiner, weil eine ganze Reihe von Punkten jetzt eigentlich in Frage steht, die so zu den Eckpfeilern des gesamten Systems gehören. Natürlich Vertrauen. Darauf ist ja das ganze, die ganze Idee öffentlich-rechtlicher Medien aufgebaut. Aber eben auch Rechtschaffenheit, Transparenz, all diese Themen, die jetzt zu Recht hinterfragt werden.
Wir haben auch schon Rückmeldung von unseren Hörern und haben auch gerade schon überlegt, wie wir mit dieser Frage jetzt umgehen können. Ich werfe sie jetzt einfach mal in den Raum. Da möchte Helmut Riedel aus Schorndorf wissen, warum traut sich eigentlich keiner im Öffentlich-Rechtlichen Korruption auch als solche zu bezeichnen, sondern versucht es mit anderen Gaunereien der Wirtschaft zu relativieren. Vergleicht Herr Riedel jetzt Äpfel mit Birnen?
Also ich würde mit solchen juristischen Begriffen wie Korruption ehrlich gesagt sehr vorsichtig sein. Und das ist, glaube ich, auch weder an Herrn Riegel noch an Ihnen oder mir, das jetzt zu bewerten. Sondern dafür gibt es eben, und deshalb ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft, die entsprechenden Experten. Oftmals wird ja auch der Begriff Untreue genannt, der, glaube ich, juristisch auch sehr, sehr schwammig ist und schwer zu belegen. Das bleibt einfach abzuwarten. Ich glaube, hier geht es mehr um das Verhalten und das Bild insgesamt, was hier deutlich wird. Ob das jetzt justiziabel ist oder nicht, ist vielleicht sogar zweitrangig.
Man muss auch sagen, es gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung bis zum Beweis, bis zum Abschluss auch der Ermittlungen. Aber der Unmut über diese Situation beim RBB zum Beispiel in Berlin und in Brandenburg, der ist so enorm. Also die Vorstellung, dass da eine Intendantin mit Politikern Champagner schlürft, über die wir eigentlich kritisch berichten sollten, da muss sich doch das Öffentlich-Rechtliche nicht wundern über Kritik. Man sei da abgehoben, oder?
Ganz ehrlich gesagt gilt das nicht nur für das öffentlich-rechtliche System, sondern für uns als Gesellschaft. Also es gibt in der Medienwissenschaft ja so diesen geflügelten Spruch, show me what your media landscape looks like and I'll tell you what country you live in. Also sag mir, wie deine Medienlandschaft aussieht und ich sag dir, in welchem Land du lebst. Und das sagt oder beschreibt so ein bisschen, dass Gesellschaft und die Medien ja sehr eng kausal verflochten sind. Also beides bedingt so ein bisschen das andere. Und ich glaube, dass hier vielleicht die Zustände bei ARD und ZDF uns als Gesellschaft auch einen Spiegel vorhalten und viele, viele Facetten insgesamt auch für unser ganzes Land gelten. Also von draußen geblickt ist Deutschland ja schon so ein bisschen bräsig, arrogant, unbeweglich, nicht besonders schnell, was Reformen angeht. Andererseits schon auch verlässlich und solide. Aber all diese ganzen Facetten, Vetternwirtschaft in einigen Ecken, aber auch prekäre Beschäftigung in anderen, das gilt für unser ganzes Land, wie auch jetzt im Kleinen für ARD und ZDF.
Genau, gehen wir mal wieder von allgemein auf die Kleinen. Aber es ist schon Wind in die Segel der Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Ganzes, und die gibt es ja auch, gerne abschaffen würden. Verstehen Sie die auch ein Stück weit?
Total, weil die Kritik ja berechtigt ist, absolut. Und deshalb muss ich auch nochmal sagen, uns und mir, glaube ich, geht es jetzt nicht darum, ARD und ZDF zu verteidigen. Das sollen die schön selber machen, sondern es geht eher um den öffentlich-rechtlichen Gedanken. Und gerade in der Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Gedanken sind wir, glaube ich, sogar kritischer vielleicht mit ARD und ZDF als andere. Und die aktuellen Entwicklungen, die geben uns da ja durchaus auch recht. Ich glaube, am Ende sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk das sein, was wir draus machen. Und deshalb haben wir unsere Aktion ja auch unsere Medien genannt, weil wir als Bürgerinnen und Bürger ja eigentlich die Eigentümer sind. Und wir sind super gut da drin, uns in allem Möglichen zu organisieren. Es gibt einen Steuerzahlerbund, es gibt einen Bund der Radfahrer, der Bahnnutzer. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, Nutzerinnen und Nutzer von ARD und ZDF, die sind erstens nicht wirklich organisiert und haben auch nicht wirklich eine Stimme. Und hoffentlich ändert sich das jetzt.
Wir kriegen jetzt schon sehr viele Rückmeldungen von den Hörerinnen und Hörern. Peter Kopp zum Beispiel, der findet unser Interview, unser Gespräch weichgespült. Schlimme Antworten, die wir da geben. 300.000 Euro im Mittelfeld der ARD. Er möchte wissen, was passiert mit unseren Gebühren? Und wir sollen doch mal Verantwortliche benennen. Wer ist denn verantwortlich? Benennen wir doch mal.
Also formal sind die Verantwortlichen ja relativ klar. Das sind zunächst mal natürlich die Geschäftsleitung der Sender und dann eben halt die aktuellen Aufsichtsgremien, nämlich die Rundfunkfernsehräte und die Verwaltungsräte. Das wäre sozusagen die technische Antwort. Inwieweit diese Verantwortung auch wahrgenommen wird und inwieweit diese Verantwortung auch uns als Eigentümer des öffentlich-rechtlichen Systems repräsentiert. Die Frage kann man stellen und ich glaube, das geschieht ja auch gerade und die Antwort ist nicht sehr, sehr angenehm für die Beteiligten.
Hm. Und er findet, wir verharmlosen mit der Aussage, es gilt die Unschuldsvermutung. Dazu kann ich nur sagen, die Unschuldsvermutung gilt. Das ist ein Fakt, das kann man auch einfach so sagen. Das war Peter Kopp. Es gibt einige andere Rückmeldungen auch, die sich damit, und zum Beispiel sagt einer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist Manfred Horn, der sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört schon lange abgeschafft. Bei einem privaten Rundfunk ist so ein Skandal ausgeschlossen. Dazu nur noch ein ganz kurzer Satz, weil das ist natürlich, kann ja so nicht sein, ist nicht ausgeschlossen, kann nicht ausgeschlossen sein.
Nö, also ich meine die Reihe der Wirtschaftsskandale, also gerade jüngst von Wirecard angefangen, die ist ja auch relativ lang. Auch da gibt es Organisationsversagen. Ich glaube, das ist nicht eine Frage der Rechtsform, sondern des Verhaltens von einzelnen Menschen und eben der Struktur der Kontrolle. Und das ist unabhängig von der Rechtsform.
Wir gehen jetzt mal in die Strukturen, beziehungsweise vorher würde ich gerne noch eins besprechen. Es gab ja diese Bonuszahlungen, beziehungsweise möchte man ja im RBB nicht, dass das Bonuszahlung genannt wird, bloß nicht, sondern es geht um tarifliche Vergütungen, die also variabel ausgezahlt werden. Gut, aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich ein Bonus. Sind diese Bonuszahlungen bei der ARD gang und gäbe? Wissen Sie das?
Also was man im Moment lesen kann, wird ja gerade nachgeforscht. Das ist, finde ich, auch ein Teil des Skandals, dass das nicht mal eben schnell nachzugucken ist, sondern man erst irgendwie nachforschen muss, was wo tatsächlich gang und gäbe ist. Und dadurch wird ja schon wieder das Problem deutlich. Da wurde offenbar irgendwas zwischen zwei Personen ausgehandelt, eben zum Beispiel eine erfolgsabhängige Vergütung, Bonus, wie auch immer man das nennt. Und das ist nicht richtig dokumentiert. Und ich persönlich finde auch eigentlich erfolgsabhängige Vergütungsanteile vielleicht gar nicht schlecht. Das kann ja auch ein Anreizsystem darstellen, gerade für Führungskräfte, ein Unternehmen gut und richtig zu führen. Die Frage ist ja immer, was sind die Kriterien? Woran wird Erfolg gemessen und wer legt diese Kriterien fest? Und wenn es so war, dass die Kriterien quasi die Betroffene selbst festgelegt hat, also ihren eigenen Erfolg bestimmt hat sozusagen, und die Bemessung dann auch irgendwie oder die Frage, wurde das erreicht oder nicht, im Prinzip auch nicht transparent war, sondern es einfach ausgeschüttet wurde und dann auch noch gemessen an Einsparungszielen wie Stellenstreichen, während man selber dann genau durch diese Maßnahme mehr verdient, das alles zusammengerechnet geht natürlich gar nicht.
Aber da ist ja natürlich die Frage, müssen solche Bonuszahlungen im öffentlichen Bereich überhaupt sein? Die sind ja in der Privatwirtschaft oder auch im Gesundheitssektor, sind die gang und gäbe, aber auch da schon höchst umstritten, weil Sie und ich, wir kriegen ja auch keinen Bonus, wenn wir hier eine gute Sendung machen oder einen Malus, wenn wir eine schlechte machen. Das nur mal so plakativ. Dann möchte jemand wissen, apropos Strukturen, Bernhard Roth aus Gerlingen, warum wird die Intendanz nicht von den Beitrag Zahlern und Zahlerinnen direkt gewählt?
Also ob eine gute Unternehmensführung sich aus einem Plebiszit ergibt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, wenn es um Demokratieelemente wie Wahlen geht, wäre es eher zu überlegen, und das würde ich persönlich auch unterstützen, die Gremien zum Beispiel zu wählen.
Die Affäre um die Ex-RBB-Intendantin Schlesinger hat das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz vor 4 Tagen in den badischen neuesten Nachrichten gesagt. Olaf Steenfahrt von der Initiative Unsere Medien ist da in SWR 1, Leute. Hat er recht, der Friedrich Merz?
Ja und nein. Also bei dem Zitat habe ich auch kurz geschluckt, weil so wie es formuliert ist, klingt es ja fast so, als ob die Legitimationsgrundlage schon weg ist und jetzt es nur noch so um das Endgültige geht. Also ich glaube, wo er recht hat, ist, dass wir es nicht nur in der Medienpolitik, sondern in vielen Bereichen ja mit so Kipppunkten zu tun haben. Also es ist keine lineare Entwicklung, so ein schleichender Niedergang, sondern es ist so, wie wenn Sie eine Tasse Kaffee auf die Tischkante zuschieben. Bis zu einem gewissen Punkt ist alles super und ab einem gewissen Punkt ist alles zu spät. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr hier, dass eben dieser Skandal und auch diese Skandalisierung eben halt so eine Eigendynamik entwickelt, die man dann irgendwann nicht mehr kontrollieren kann.
Aber es ist auch eine ziemlich markige Aussage, muss man sagen, vom Friedrich Merz, der immerhin Oppositionsführer im Deutschen Bundestag ist. Er hat seiner Aussage nach noch 5 Forderungen hinterhergeschoben an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch andere Politiker, gerade auch medienpolitische Sprecher wie Helge Lind von der SPD oder Erhard Grundl von den Grünen, die schließen sich da an. Auch die fordern strukturelle Reformen. Und jetzt versuchen wir doch mal ein bisschen konstruktiv zu werden und gehen mal rein in diese Strukturen. Die wollen zum Beispiel mehr Transparenz haben. Sie wollen noch was sagen.
Genau, also vielleicht ganz kurz noch zu den Äußerungen der Politiker. Also ich glaube, bei der Forderung nach Transparenz, auf die kann man sich sofort einigen, wobei es auch ein bisschen wohlfeil ist, das jetzt zu fordern. Ich meine, klar, natürlich ist das nötig. Was aber oftmals in den Hintergrund gerät, ist, dass natürlich die Politik auch Akteur ist und immer gewesen ist. Und gerade die beiden ehemaligen Volksparteien, also CDU und SPD, ja vom ersten Tag von ARD und ZDF an aufs Engste verwoben waren mit diesen und sind mit diesen Sendern über die Gremien eben, gerade über diese Kontrollinstanzen, über die Organisation der schwarzen und roten Freundeskreise, die es ja bisher gibt. Und jetzt sich sozusagen mit Abstand hinzustellen und das alles zu fordern, als ob man damit gar nichts zu tun hat, ist, finde ich, schon ein bisschen gewagt. Ganz speziell, glaube ich, gilt das für die CDU deshalb, weil Und das ist ja nun ohne Zweifel eine Tatsache. Es die CDU war, die in den 60er Jahren das ZDF quasi mit der Brechstange geboren hat. Und sich jetzt hinzustellen und sich über Doppelstrukturen zu mokieren, das kann man zwar machen und da steckt ja auch ein Funken Wahrheit drin, aber dann sollte man schon auch die eigene Rolle bei dieser Entwicklung schon mit auch benennen.
Ja, vor allem auch die Notwendigkeit der eigenen Beteiligung ist da ja auch gegeben. Bleiben wir doch mal beim Thema Transparenz und bei den Inhalten. Mehr Transparenz zum Beispiel. Also was ist damit gemeint? Muss man das vielleicht noch weiter nach vorne stellen? Zum Beispiel, wenn man wissen will, wie viel ein Intendant der ARD verdient, dann kann man das schon finden, auch im Internet. Das ist ja nicht geheim.
Ich glaube, darum geht es auch weniger. Es geht mehr um die Transparenz der Prozesse. Und da gibt es schon höchst unterschiedliche, ich sag mal, Kriterien oder Standards der einzelnen Sender. Also zum Beispiel das ZDF überträgt seit einiger Zeit die Sitzungen des Fernsehrates in Teilen zumindest im Internet, aber eben auch in Teilen. Und plötzlich wird der Stream dann ausgeschaltet. Also das ist so schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das machen aber auch nicht alle Sender. Das ist sicher eine sinnvolle Transparenzinitiative. Mhm. Aber wenn es um die Frage geht, wer sitzt überhaupt in diesen Gremien? Was machen die eigentlich? Wie werden die einzelnen Abstimmungen vorbereitet? Ich glaube, da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer.
Medienpolitik, das ist Ländersache. Und im Fall der abberufenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, da steht der Vorwurf im Raum, dass die Kontrollgremien in Berlin und Brandenburg hier ihrer Aufsichtspflicht nicht vernünftig nachgekommen sind. Olaf Steenfahrt ist im Studio, Journalist und Sprecher der Initiative Unsere Medien. Diese Kontrollgremien, die gibt es ja auch zum Beispiel hier im SWR oder in jedem Sender. Wie kommen die überhaupt zustande?
Also das ist eigentlich ein Relikt aus der Gründerzeit der öffentlich-rechtlichen Sender. Also nach dem Krieg wurde das im Prinzip ja von den Alliierten so aufgebaut. Ich glaube, damals hat man versucht, so ein bisschen irgendwie die sozialen Milieus abzubilden. Und deshalb ist ja immer von den sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen die Rede. Ich muss sagen, ich werde immer so ein bisschen emotional, wenn die oberste Medienpolitikerin des Landes, Heike Raab, Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz, von dem Parlament der Sender spricht. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Weil Parlament klingt ja so, als würden die gewählt. Die Vertreter. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Das sind halt knallharte Interessenvertreter. Das ist eher so eine, ich würde mal sagen, mittelalterliche Ständeversammlung. Mhm. Und die Repräsentation klappt halt auch nicht. Also um das vielleicht mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Wenn ich jetzt einfach nur mal angenommen in der katholischen Kirche wäre, Gewerkschaftsmitglied, Migrationshintergrund hätte, vielleicht noch eine körperliche Behinderung, ein Haustier und in einer politischen Partei wäre, heißt das dann, dass meine Interessen 7-8 Mal so viel repräsentiert werden, über meine Interessenvertreter wie von meinem Nachbarn, der das alles nicht ist. Mhm. Das ist natürlich nicht so und das wäre auch totaler Quatsch, aber zeigt so ein bisschen, wie überkommen und eigentlich auch dysfunktional dieses System ist.
Okay, also damit hätten wir die Frage von Corinna Kraushofer aus Zürich auch schon beantwortet. Wer oder wie werden die Kontrollgremien gewählt? Die werden gar nicht gewählt. Sind die denn wirklich schlagkräftig? Also ist so ein Fall wie jetzt in Berlin, muss man davon ausgehen, dass da auch die in anderen Institutionen die Kontrollgremien eigentlich nicht schlagfertig genug sind?
Also gibt es schon Unterschiede, aber grundsätzlich muss man sagen, das sind ja, also gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Größtenteils sind das Ehrenamtler und da muss man auch nochmal zu deren Ehrenrettung sagen, die geben in der Regel alles und sind engagiert und versuchen auch das Beste, sind aber total überfordert, weil es sich natürlich um zentimeterdicke Vorlagen handelt, die da durchgearbeitet werden müssen. Und dann gibt es eben die professionellen Gremienmitglieder, Ministerpräsidenten, die ihre Stäbe haben, Referenten, die das natürlich alles vorbereiten, teilweise sogar an diesen Vorlagen mitschreiben. Mhm. Und da herrscht ein tierisches Gefälle. Das ist ein Teil des Problems. Und dann natürlich, dass die an der sehr, sehr kurzen Leine der Sender geführt werden. Also oftmals ist es so, dass die Gremiensekretariate, also die das alles organisieren, Teile der Intendanz sind. Und das ist dann so ein bisschen wie früher bei Max Inzinger nach dem Motto, ich habe da schon mal was vorbereitet und dann wird nur ein bisschen performativ gerührt. Und dann ist irgendwas entschieden. Mhm. Und das ist ein großer Teil des Problems.
Verwaltungsrat und Rundfunkrat. Der Rundfunkrat steht für die programmatische Kontrolle. Der Verwaltungsrat ist jetzt ein bisschen vereinfacht für die finanzielle Kontrolle der einzelnen Sender. Sie sagen zu viel Nähe. Sie fordern ja auch schon lange mit Ihrer Initiative, dass gerade diese Gremien reformiert werden müssen. Was müsste sich da ändern?
Also erstmal brauchen sie eigene Ressourcen, eigenes Personal, eigene Budgets. Das wäre immer noch verschwindend gering von der Größenordnung im Gesamtkontext, aber eben halt, um wirklich unabhängig zu agieren und eben auch echte unabhängige Kontrolle ausüben zu können. Dazu muss man ja noch sagen, dass die Aufgaben dieser Gremien durch den neuen Medienstaatsvertrag ja noch massiv ausgeweitet werden. Also sie haben in Zukunft noch viel, viel mehr zu tun, und ohne eben die entsprechenden Ressourcen und die entsprechende Unabhängigkeit wird das nie klappen. Das ist eigentlich die Hauptforderung. Und die zweite ist eben auch klar zu trennen zwischen diesen beiden Funktionen, die Sie auch benannt haben. Das eine ist im Prinzip die Vertretung von uns allen, den Eigentümern unserer Medien. Die Interessenvertretung eben nicht über Verbände, sondern direkt. Und das andere ist eben die unternehmerische Aufsicht. Und da muss man vielleicht ja auch nochmal sagen, das hat dieser Skandal ja nun auch zutage gefördert. Dieser Herr Wolf, der in Berlin der Chef des Verwaltungsrats war, der war ja nicht allein. Der Verwaltungsrat besteht ja aus mehreren Mitgliedern, wo man sich auch fragen muss, wo waren die denn eigentlich? Haben die irgendwie in die andere Richtung geschaut?
Zu wenig junge, fehlende Kompetenz vieler Mitglieder und zu großer Einfluss der Politik. Das sind einige der Kritikpunkte an den Kontrollgremien der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Olaf Steenfart in SWR1, Leute. Wenn wir jetzt an diese Kontrollgremien rangehen und die reformieren, schaffen das die öffentlich-rechtlichen Anstalten von innen heraus oder meinen Sie, dass da Hilfe von außen notwendig ist?
Also sie schaffen das auf jeden Fall. Tom Buro hat als Interims-ARD-Vorsitzender ja schon angekündigt, ja, nach dem Motto, wir haben verstanden, wir machen das jetzt und klären das irgendwie.
Ja, glauben Sie das?
Dass er das macht und hinkriegt, glaube ich schon. Die Frage ist nur, reicht das? Und sollte quasi der Kontrollierte das sich neu zurechtschnitzen, oder sollte das nicht vielleicht breiter aufgestellt sein? Und sollte das nicht vielleicht statt einer einmaligen Geschichte, das jetzt irgendwie zu klären und hoffen, dass der Sturm vorbeigeht, nicht auch eine kontinuierliche Einrichtung und ein kontinuierlicher Dialog sein im ureigensten Interesse der öffentlich-rechtlichen Sender? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, um diesen vielleicht schon etwas abgelutschten Begriff der Zeitenwende auch hier vielleicht einzuführen. Bisher lief das ja eigentlich so, dass man immer gesagt hat, wenn sich die Intendanzen und die Staatskanzleien und das Bundesverfassungsgericht einig sind, und so war es ja bisher, ist alles gut. Mhm. Und das ist eben de facto jetzt nicht mehr der Fall. Und ich glaube, deswegen ist es aus so vielen Gründen heraus wichtig für die öffentlich-rechtlichen Sender, eben halt ihre Eigentümer und Nutzer mit einzubeziehen.
Also das heißt, müsste man vielleicht doch so eine parlamentarische Struktur schaffen mit mehr Mitbestimmung und vielleicht gewählten Mitgliedern auch?
Also es gibt ja mittlerweile in so vielen Feldern erprobte und erfolgreiche Formate der Partizipation. Also die, glaube ich, muss ich jetzt nicht einzeln aufzählen, aber die gibt es und das müsste man einfach nur probieren.
Vielleicht eine Art Schöffen-Instanz?
Ja, oder ein Konvent. Also da gibt es alle möglichen, auch digitalen Formate, die man dafür nutzen kann. Und gerade Kommunikationsunternehmen, die ARD und ZDF hier nun mal sind, sind leider meistens grottenschlecht in der Kommunikation, wenn es um die eigene Sache geht. Und ich glaube, das muss sich ändern.
Wir kommen zu einem ganz emotionalen Thema. 18,36 € pro Monat, das sind die Gebühren für ARD, ZDF und Deutschlandfunk pro Haushalt und Monat. Viele stören sich an dieser Abgabe. In unserem Nachbarland, in Frankreich, wurden die Rundfunkgebühren vor kurzem vom französischen Präsidenten, von Emmanuel Macron, abgeschafft. Müssen wir das jetzt auch befürchten, beziehungsweise vielleicht sogar aktiv in Angriff nehmen?
Also ich persönlich bin heilfroh, dass bei uns die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender vom Staatshaushalt getrennt ist. Das ist ja so eine Sicherungsmaßnahme, die auch damals im Prinzip von den Alliierten als öffentlich-rechtlich in Deutschland gegründet wurde, mit gutem Grund eingezogen wurde als Brandmauer. Das hat natürlich den Nachteil, dass man den Betrag separat auf der Rechnung jedes Quartal sieht und eben den entsprechenden Zorn auch damit auslöst. Aber wenn man sagt, wie jetzt das Präsident Macron in Frankreich gemacht hat, okay, wir streichen das und damit populistisch auch Punkte macht, dann bezahlt ja die Öffentlichkeit trotzdem. Das Umlageverfahren ist ja nach wie vor da. Es verschwindet nur im Staatshaushalt. Mhm. Und Stichwort Transparenz, ist das sicher ein Verlust. Plus Macron kann 1000 Eide schwören und vielleicht ist ihm das auch aktuell zu glauben, dass die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien in Frankreich unter ihm gewahrt bleibt. Aber wer ist denn in 5 Jahren Präsident oder in 10 in Frankreich? Und bleibt das dann immer noch so? Also das spricht auf jeden Fall dagegen.
Uwe Mohr sieht das, glaube ich, anders. Der schreibt ins Studio, ich höre hier ständig Beitragszahle, das ist der Witz schlechthin, das ist eine Zwangsabgabe. Dieses Wort kommt in vielen Nachrichten vor, die wir heute bekommen. Zwangsabgabe wäre ein Abo-Modell, so wie bei Streams oder ähnlichem, also nur noch die bezahlen zu lassen, die auch tatsächlich konsumieren?
Das ist einfach ein anderes System. Wenn man das komplett kommerzialisiert und Angebot und Nachfrage unterwirft, dann landet man relativ schnell in einer Situation wie in den Vereinigten Staaten. Das ist einfach dann ein anderes Angebot, was daraus entsteht. Und ich glaube, gerade Angebote, die sich nicht kommerziell refinanzieren lassen, Nischenangebote, würden dann automatisch verschwinden. Und das ist ja bei ganz vielen populistischen Geschichten, so bei Brexit, bei der Wahl von Trump, sind es ja oft diejenigen, die am meisten drunter leiden, die dafür stimmen und das unterstützen. Und so kommt mir das in unserer Diskussion in Deutschland manchmal auch vor.
Die Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist emotional aufgeladen, viel zu toxisch und muss entgiftet werden. Das sagt der FDP-Medienpolitiker Matti Karstedt, SWR1-Leute, heute Vormittag mit dem Journalisten Olaf Steenfeld von der Initiative Unsere Medien. Die ist sehr emotional. Das sieht man auch an den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer heute. Da schreibt zum Beispiel Christoph Gut, also wir werden den Vorwurf der Weichspülerei heute wirklich nicht mehr los. Null Kritik an den Machenschaften in der ARD. Aus der katholischen Kirche konnte ich glücklicherweise austreten. Die Zwangsgebühren muss ich leider zahlen. Das schreibt Christoph Gut. Und Manfred Horn sagt, die Rundfunkgebühren, in Frankreich sollen diese zum Beispiel abgeschafft werden, haben wir gerade drüber gesprochen. SWR1 ist ein Top-Sender und die Mitarbeiter sind entscheidend, aber jedes Unternehmen muss sich eben selbst finanzieren. Muss es?
Also aus der Feuerwehr kann ich auch nicht austreten, die brauche ich vielleicht auch nicht jeden Tag, ein Glück, aber es gibt so ein paar, Einrichtungen, die einfach zur Ausstattung einer modernen Gesellschaft gehören. Dazu zähle ich persönlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Andere Leute offensichtlich nicht und wollen das gerne verändern. Gehen wir es mal so ein bisschen durch. Wir haben vorhin schon über die USA gesprochen, die da ein ganz anderes System haben. Frankreich hat es jetzt abgeschafft, aber auf der anderen Seite wieder abgesichert, die Unabhängigkeit. Man muss ja ganz ehrlich sagen, so wäre es bei uns, würde man die Rundfunkgebühren abschaffen, höchstwahrscheinlich auch. Wenn man jetzt nach USA guckt, da ist es anders und da kann man mal sehen, was es bedeutet, wenn das System abgeschafft wird.
Oder nie existiert hat. Also um das kurz mal in Relation zu setzen, bei uns sind es ja etwas mehr als 200 Euro im Jahr pro Haushalt. Also ich sage jetzt mal einfach über den Daumen vielleicht 100 Euro pro Kopf. Pro Jahr in den USA sind es etwa $1 pro Kopf pro Jahr. Also ein Hundertstel, was an öffentlichen Mitteln in öffentlich-rechtliche Medien fließt. Also wirklich nur eine Nische. Und ja, was das bedeutet, nicht nur für den Journalismus, für den öffentlichen Diskurs, Polarisierung in der Gesellschaft, das ist ja auch erforscht und dokumentiert, das kann man einfach live und in Farbe betrachten. Ich würde noch mal kurz ein Schlaglicht auch werfen auf die Unterhaltung. Wenn man in den USA war und weiß, was ein Broadway-Ticket kostet oder ein Besuch in Disneyland oder eine Las Vegas-Show oder ein Football-Ticket oder ein Abo für eben auch Kabelfernsehen, dafür verschulden sich Normalverdiener. Und die Frage ist, wollen wir das?
Herr oder Frau Turda aus Bad Schönborn sagt zum Beispiel, die Zuhörer sollten auch wissen, dass bei nur privaten Medien solche Meldungen wie beim RBB wahrscheinlich gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen wären, weil Firmengeheimnis. Wir haben sehr viele abendfüllende Themen, könnten wir jetzt hier noch besprechen. Eine Anregung, die immer wieder kommt, ist, konzentriert euch auf einzelne Themen. Weniger Unterhaltung, nicht so viele Krimis, macht doch mehr Information, Investigativrecherche, werdet wieder kritischer. Das sind die Kritiken, die zum großen Zeitraum kommen. Wenn ich jetzt Sie frage, als jemand, der von außen drauf guckt, Sie dürfen jetzt mal Ihre Wunschliste einmal aufzählen.
Vielen Dank. Also ich glaube, es geht tatsächlich hier darum, Redundanzen abzuschaffen. Also viele, ich brauche zum Beispiel auch nicht die 25. Soko Buxtehude aus Gebührengeldern finanziert, ganz bestimmt nicht. Die Frage ist ja auch, brauchen wir zum Beispiel zwei tägliche Boulevardmagazine, die sich Konkurrenz machen, Brisant und Hallo Deutschland? Also ich persönlich
nicht. ARD und ZDF, ja.
Genau. Mhm. Und da kann man eben halt sagen, da kann man mit den Gebührengeldern, ohne jetzt zu sagen, abschaffen, weg damit, vielleicht schlauere Sachen machen. Also ich will mal vielleicht zwei oder drei Beispiele nennen. Vielleicht brauchen wir nicht beide Systeme, die sich gegenseitig auf den Füßen stehen bei jeder Landtagswahl. Das kann vielleicht ein System machen. Und ich zum Beispiel denke, Parlamentswahlen in Polen, in Italien, in Ungarn, in Frankreich sind für mich mindestens genauso wichtig und entscheidend. Warum stellen wir da nicht Wahlstudios auf? Auslandskorrespondenten eigentlich das Gleiche. Da stehen sich die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in Nairobi gegenseitig auf den Füßen. Da gibt es ein Studio von ARD und eins vom ZDF. Und in Westafrika zum Beispiel ist keiner. Warum verteilt man das nicht einfach schlauer und ergänzt sich? Also das sind, glaube ich, so Beispiele, wo man mit den vorhandenen Mitteln wesentlich schlauer und im Endeffekt auch im Interesse der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler wesentlich besser umgehen könnte.
Es gibt viel zu besprechen, viel zu verändern, viele Hebel, die man ansetzen könnte. Wir könnten noch lange weiterreden, aber unsere Zeit ist leider vorbei. Vielen Dank, Olaf Steenfarth, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Gern geschehen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.